Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Nationalrat lehnt die Klimainitiative der Umweltverbände ab. Und mit Schlussabstimmungen zu 12 Vorlagen beenden die eidgenössischen Räte ihre Frühjahrssession. Das Nahostquartett kritisiert die israelischen Bauvorhaben in Ost-Jerusalem. Und Israel wappnet sich gegen neue Proteste in der Heiligen Stadt. Die FDP-Spitze setzt seit kurzem auf eine Weißgeldstrategie. Die FDP-Basis ist überrumpelt, zeigt eine Reportage aus dem Kanton Zug. Und in Finanz- und Steuerfragen gleicht das amerikanisch-schweizerische Verhältnis einem Seilziehen. Alfred Mettler kennt beide Enden des Seils. Er wirkt als Finanzprofessor in den USA und berät als Experte den Bundesrat. Alfred Mettler ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Angelique Welchli.
Der Nationalrat ist gegen die Initiative für ein gesundes Klima, welche den CO2-Ausstoß bis in 10 Jahren um 30% senken will. Die Grosse Kammer hat die Initiative klar abgelehnt. Eine Mehrheit argumentierte erneut, die Ziele seien zu hoch gesteckt und ein Alleingang der Schweiz würde auch der Wirtschaft schaden. Der Nationalrat will nun in der Sommersession das bestehende CO2-Gesetz total revidieren und es dann der Initiative als indirekten Gegenvorschlag entgegenstellen. Mit den Schlussabstimmungen zu 12 Vorlagen haben die eidgenössischen Räte die Frühjahrssession beendet. Ohne Gegenstimme haben beide Räte die Teilrevision des Gesetzes über die berufliche Vorsorge angenommen, mit der die Aufsicht über die Pensionskassen gestärkt werden soll. Beschlossen ist auch die Sanierung der Invalidenversicherung, mit der 5 Milliarden Franken aus dem AHV-Fonds in den neuen IV-Fonds transferiert werden. Angenommen haben die Räte zudem die 4. Revision der Arbeitslosenversicherung, die neben höheren Beiträgen vor allem auch Leistungskürzungen bringt. Zu dieser Vorlage haben Gewerkschaften, die SP und die Grünen, bereits ein Referendum angekündigt. Sie bezeichnen das Ausmaß des Leistungsabbaus als nicht akzeptabel. Der Ringier-Konzern hat Ralf Grosse-Bley zum neuen Chefredaktor des Blick gewählt. Der 50-jährige Deutsche ist bereits seit dem vergangenen Juli interimistischer Chefredaktor der Zeitung. Unter seiner Leitung wechselte der Blick sein Layout zurück zum Großformat. Grosse-Bley war in den Jahren 2001 und 2002 stellvertretender Chefredaktor des Sonntagsblick. Vertreter der USA, Russlands, der EU und der UNO haben Israel aufgefordert, den Siedlungsbau in den Palästinensergebieten vollständig zu stoppen. Das sogenannte Nahostquartett forderte zudem die Palästinenser auf, Provokationen zu unterlassen. Beide Parteien müssten wieder Friedensgespräche führen. Ziel müsse sein, bis in 2 Jahren ein Abkommen abzuschließen. Weiter sagte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in Moskau, die Gruppe mache sich Sorgen über die Lage der Bewohner im abgeriegelten palästinensischen Gazastreifen. Gestern Morgen sind mehrere Personen in ein Geschäft für Fassadentechnik in Genbourg bei Genf eingebrochen. Sie hatten zunächst einen Angestellten und dessen Familie als Geisel genommen, den Tresor der Firma geleert und auch deren rund 30 Angestellte ausgeraubt. Wie viel sie dabei erbeuteten, wollten die Behörden nicht mitteilen. Laut Angaben der Genfer Polizei ist die Familie des Angestellten wieder frei und befindet sich an einem sicheren Ort. Der Missbrauchsprozess gegen Regisseur Roman Polanski Ende der 1970er Jahre in den USA soll nochmals aufgerollt werden. Das verlangen Polanskis Anwälte, die bei einem Gericht in Los Angeles Klage eingereicht haben. Sie vermuten Verfahrensfehler beim Prozess vor über 30 Jahren. Neues Beweismaterial lege nahe, dass sich damals ein Richter nicht korrekt verhalten habe. Der 76-jährige Polanski steht seit Dezember in der Schweiz unter Hausarrest. Der Schweizer Werbe- und Medienkonzern Publigroup hat im letzten Jahr einen Verlust von knapp 21 Millionen Franken gemacht. Der Umsatz im Werbemarkt und im Inseratemarkt für Zeitungen sank um rund 24% auf 1,6 Milliarden Franken. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern erneut mit einem Verlust. Erst im nächsten Jahr soll dann ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Die Betreiberin des Zürcher Flughafens, die Flughafen Zürich AG, hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Er betrug 190 Millionen Franken, das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2008. Zurückzuführen ist dies vor allem auf den teilweisen Verkauf einer Beteiligung in Indien. Der Umsatz ging um 4% zurück. In den Viertelfinals der Fußball Champions League trifft Titelverteidiger Barcelona auf Arsenal. Die Auslosung in Nyon hat zudem folgende Paarungen ergeben. Olympique Lyon trifft auf Bordeaux, Bayern München spielt gegen Manchester United und Inter Mailand hat den ZSKA Moskau als Gegner. Die Hinspiele sind am 30. und am 31. März.
Die Klimainitiative wäre gut fürs Klima, sagen Fachleute, aber nicht so gut für die Wirtschaft, meint eine Mehrheit im Nationalrat. Dann Reportagen und Berichte zur Kehrtwende der FDP, wie die neue Weißgeldstrategie an der freisinnigen Basis ankommt, zu Frauenquoten im Topkader, warum es die Unternehmen neuestens auf die Frauen abgesehen haben, zu den schönsten an der Buchmesse Leipzig, warum Preise für Buchgestaltung oft an Schweizer Verlage gehen und zu einer stolzen Firmengeschichte. Wie im Emmental vor 100 Jahren mit einem Brezeli-Bäcker namens Oskar Kambly alles angefangen hat. Gast im Tagesgespräch ist Alfred Mettler, Finanzprofessor in den USA, in der Schweiz Bundesratsberater. Er weiß, was in Finanz- und Steuerfragen die schweizerisch-amerikanischen Beziehungen kompliziert macht. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.913 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 43,50 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,588. Das Wetter im Norden und in den Alpen scheint heute meist die Sonne. Dabei wird es sehr mild mit Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad. Im Tessin ist es zeitweise sonnig bei 14 Grad. Morgen Samstag ist es bewölkt, besonders im Westen, Nordwesten und im Süden fällt etwas Regen. In den Föhnregionen gibt es sonnige Abschnitte. Am Sonntag kommt verbreitet Regen auf. Es bleibt weiterhin recht mild mit Höchstwerten um 16 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, Stau oder stockender Verkehr in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen der Verzweigung Reichenburg und Wesen und in der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich zwischen Horgen und Thalwil.
Nach einer mehrstündigen, teilweise turbulenten Debatte hat der Nationalrat die Klimainitiative der Umweltverbände abgelehnt. Diese wollen, dass die Schweiz bis im Jahr 2020 ihren CO2-Ausstoß um 30% verringert. Im Nationalrat schieden sich die Geister, ob diese Initiative der Wirtschaft schade oder nütze. Der Bericht von Priscilla Imboden.
Die Mehrheit im Nationalrat folgte den Argumenten des Zürcher SVP-Nationalrats Hans Rutschmann.
Ein Alleingang in der vorgeschlagenen Größenordnung von dieser Initiative würde unsere Wirtschaft deshalb unverhältnismäßig beeinträchtigen.
Die Gegenseite, nämlich SP und Grüne, sieht im Gegenteil Chancen für die Wirtschaft. Louis Schelbert, Nationalrat der Grünen-Partei, sagt:
Die Entwicklung von Techniken zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung von erneuerbaren Energien stärken den Wirtschafts- und Forschungsstandort Schweiz.
Die Befürworter der Klimainitiative verweisen auf eine Studie des Beratungsunternehmens McKinsey, die vom Bundesamt für Energie in Auftrag gegeben wurde. Sie kommt zum Schluss, dass dank Klimaschutzmaßnahmen Firmen in der Schweiz im nächsten Jahrzehnt 25.000 Stellen schaffen könnten und im Ausland noch mehr. Dies allerdings für ein Ziel von minus 20% CO2 bis 2020, so wie es der Bundesrat vorsieht. Für den Dachverband der Wirtschaft Economy Suisse geht die Klimainitiative zu weit. Dass neue Stellen geschaffen werden könnten, dem widerspricht er nicht, sagt Geschäftsleitungsmitglied Dominik Reber. Aber
wenn man in der Schweiz Arbeitsplätze schaffen möchte, die im Zusammenhang mit diesen ganzen Klima- und Umwelttechnologien sind, dann sollte man darauf fokussieren, dass wir unser Know-how, dass wir unser Können und unsere Industrie eigentlich im Ausland bekannt machen und unsere Standards im Ausland bekannt machen, weil dann können wir global gesehen viel mehr zum Klimaschutz beitragen, als wenn wir uns extrem hohe Klimaziele auferlegen.
Doch eine neue Studie der ETH Zürich zeigt auf, dass die Schweizer Wirtschaft auch mit hohen Klimaschutzzielen weiter wachsen kann. Die Forscher untersuchten, wie sich der Übergang zur sogenannten 2000-Watt-Gesellschaft auf die Wirtschaft auswirken würde. Das entspräche einer CO2-Reduktion von 30% bis 2020, wie es die Klimainitiative verlangt. ETH-Ökonom Lukas Bretschger:
Wir sind zum Schluss gekommen, dass auch eine ambitionierte Energie- und Klimapolitik das Wachstum der Schweiz langfristig nicht gefährdet. Was aber eben auch eintreten wird, ist, dass die Klimapolitik zu einem Strukturwandel führt.
Ein Strukturwandel, das heißt, energieintensive Branchen wie Papier und Stahl würden langsamer wachsen als ohne Klimaschutz, Klimatechnologie hingegen schneller zulegen. Insgesamt sei das für die Wirtschaft verkraftbar, urteilt die Studie der ETH. Dass das Parlament die Initiative trotzdem klar ablehnt, erklärt Patrick Hofstetter vom WWF mit dem Übergewicht der Interessenvertreter aus Branchen, die unter dem Klimaschutz leiden.
Was die Stimmen, die vermutlich meinen, ist, dass es tatsächlich Verliererbranchen geben wird. Das heißt, dass die Ölbranche, zum Beispiel die Ölindustrie, hier Verluste einheimsen wird. Das ist natürlich Absicht der ganzen Geschichte und das ist das, was sich im Moment abspielt im Parlament. Dieses Seilziehen zwischen neuen Branchen, die noch keine Stimme haben, und alten Branchen, die sehr mächtig sind.
Die neuen Branchen haben sich neulich im Verein Swiss Cleantech organisiert. Sie setzen sich für eine ambitioniertere Klimapolitik als die Economy Suisse ein, wie sie sagen. Gut möglich, dass sich beim Klimaschutz die politische Lobbylandschaft bewegt.
Fast zwei Wochen sind verstrichen seit der Kehrtwende der FDP-Spitze beim Bankgeheimnis hin zu einer Weißgeldstrategie.
Der Verzicht der Schweizer Banken, Geld aufzunehmen, wenn die Steuerehrlichkeit des Kunden nicht bewiesen ist.
So erklärte FDP-Präsident Fulvio Pelli die neue Richtung. Die Banken sollen prüfen, ob das Geld, das Ausländer in die Schweiz bringen, tatsächlich weiß, also versteuert ist. Und im Inland soll schwere Steuerhinterziehung zur Straftat werden. Manche sprechen von einer Revolution bei der FDP. Und diese Revolution hat die Partei durchgeschüttelt. Das hat Inlandredaktor Dominik Meyer in Cham gespürt, auf Besuch bei einer Versammlung der Zuger-FDP.
Weißwein in großen, edlen Gläsern, Damen im Pelzmantel und Herren mit dem Emblem der Rotaria oder der Lions am Revers. So sieht es aus, wenn sich die Zuger FDP trifft. Die Welt der großen Wirtschaftspartei im kleinen Wirtschaftskanton wäre in Ordnung, wenn da nicht die Sache mit dem Bankgeheimnis wäre.
Peng, jetzt ist es plötzlich anders.
Peng, und plötzlich ist alles anders in der FDP, sagt diese Kantonsrätin nach der Spitzkehre von Fulvio Pelli weg vom alten Bankgeheimnis hin zur neuen Weißgeldstrategie. Das Tempo hat alle überrascht.
Ich habe einfach nicht gern, wenn ich aus dem Druck raus von anderen muss meine Position ändern,
sagt dieses FDP-Mitglied. Und der Kantonalpräsident Andreas Kleb beklagt sich über das Hüst und Hott beim Bankgeheimnis.
Es geht ja nicht mal darum, ist richtig oder falsch. Aber wir schlagen jede Richtung, die irgendwie möglich ist. Und das kann es nicht sein.
Die Freisinnigen treffen sich in einer Glitzerwelt aus Glas, zwischen Limousinen und Sportwagen, im Schauraum eines Autohauses in Cham. Der Publizist Beat Kappeler, dieser scharfsinnige Querdenker mit linker Vergangenheit, ist als Hauptredner angereist. Er offenbart dem Parteivolk die 10 Gebote des Freisinns, ein liberales Glaubensbekenntnis. Ein Gebot heißt, plakativer werden, angriffiger sein. Und dann, beim Apero, formuliert eine Kantonsrätin ein weiteres Gebot.
Linie haben ist etwas Wichtiges und verlässlich sein.
Doch beim Bankgeheimnis sind die Zuger Freisinnigen gespalten. Hier diejenigen, die weg wollen aus der Grauzone.
Also ich bin der Meinung, dass Banken in der Verantwortung sind, zu schauen, was für Gelder rüberkommen. Sie müssten schauen. Das ist meine Meinung.
Und hier die anderen, die am Alten festhalten.
Wir animieren ja nicht die Leute, bringt euer Geld. Wir nehmen es natürlich gern und wir sollten das auch weiternehmen, weil es ist ein Geschäft für uns. Es ist der Schuldige, der unversteuertes Geld irgendwo hinbringt, nicht der, der das Geld entgegennimmt.
Kein Zuger Banker sagt das, sondern ein Mann aus der Baubranche. Und auch dieser ältere Herr, der früher in der Textilbranche arbeitete.
So eine Weissgeldstrategie, es tönt wunderschön und es ist wirklich für alle Gutmenschen. Aber es geht praktisch natürlich nicht.
Die Banken sollen nur noch Weissgeld annehmen. Unmöglich, das zu kontrollieren, sagt er. Und dazu soll schwere Steuerhinterziehung eine Straftat werden. Das führe direkt zum Staat, der den Bürgern misstraue.
Seit 4 Generationen war ich wieder Freisinniger. Und jetzt muss ich sagen, ich und andere, wir tun jetzt schon ein bisschen leiden.
Doch eben, nicht alle leiden. Manche Freisinnige freuen sich. Dieser Architekt ist bereit für das Neue.
Das passt auch zum liberalen Gedanken gut, dass man sagt, ja gut, also jedes Geschäft lassen wir nicht zu und alle Augen drücken wir auch nicht zu. Ich finde den Wechsel ein bisschen abrupt, aber das zeigt einfach ein bisschen, dass da etwas brodelt. Aber dass auch die FDP sich muss zu dem Gedanken machen, das finde ich eigentlich positiv.
Abschied nehmen vom alten Bankgeheimnis, das sei kein Tabu in Zug, dem Finanzkanton. Findige Treuhänder und Steueranwälte hin oder her.
Wir sind Innerschweizer. Wir sind Leute, die mit beiden Beinen am Boden stehen und auch eine Moral haben. Selbstverständlich hat die Finanzwirtschaft einen grossen Stellenwert. Aber wir wollen uns sicher nicht nur definiert haben über Finanzen und internationale Firmen.
Im Oktober sind Wahlen in Zug. Die Freisinnigen wollen einen dritten Sitz in der Regierung. Im Wahlkampf wollen sie raus auf die Straßen, plakativer sein, frecher und eben...
Linie haben ist etwas Wichtiges und verlässlich sein.
Doch das Hin und Her in Bern macht die Freisinnigen unruhig. Ausgerechnet beim Bankgeheimnis hat die FDP die Linie noch nicht gefunden.
Jetzt ist es plötzlich anders.
Und dieses Tempo raubt manchen Freisinnigen den Atem.
Eine Reportage von Dominik Meyer aus Cham. Im Mai wird sich die Position der FDP klären, dann entscheidet die Delegiertenversammlung. Die Deutsche Telekom hat das vorgemacht, jetzt zieht Roche nach. Auch der Schweizer Pharmakonzern will eine Frauenquote einführen. Bis 2014 soll der Anteil von Frauen in den Top-Führungspositionen bei 20% liegen, bestätigte das Unternehmen am Freitag. Warum immer mehr Unternehmen es auf die Frauen abgesehen haben und was die Politik dazu sagt, Maren Peters berichtet.
Frauenquoten waren lange ein Tabuthema. Doch das scheint sich unter dem Druck des demografischen Wandels gerade zu ändern. Weil männliche Fachkräfte langsam knapp werden, entdecken immer mehr große Unternehmen die Talente von Frauen und geben sich zunehmend Mühe, sie nach oben zu befördern. Roche-Mediensprecher Alexander Klauser.
Unser Fokus ist, als forschunggetriebenes Unternehmen sicherlich die Vielfalt zu fördern. Und dabei ist der Frauenaspekt nur ein Bereich, aber natürlich ein sehr wichtiger.
Zurzeit beschäftigt Roche 37.500 Frauen. Das ist knapp die Hälfte aller Angestellten. Doch je weiter es nach oben geht in der Hierarchie, desto kleiner wird der Frauenanteil. So sind von den 120 Spitzenkräften im Konzern gerade einmal 11 weiblich. Das entspricht einem Anteil von 9%, wie der Geschäftsbericht dokumentiert. Da bleibt noch eine ganze Menge zu tun, um bis 2014 das Ziel von 20% zu erreichen. Das wisse auch Roche, sagt Mediensprecher Alexander Klauser über sein Unternehmen.
Sie haben jetzt die Aufgabe als Unternehmen, eine Rahmenbedingung zu schaffen, dass dies eben möglich ist.
Dazu gehöre zum Beispiel die Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Das Engagement in Sachen Frauenförderung könnte sich auszahlen, sagt die Juristin Zita Küng vom Frauennetzwerk Equality.
Die aktuellen Studien, die wir dazu kennen, die sagen aus, dass es zumindest keinen Nachteil bedeutet, mehr Frauen in den Führungsetagen zu haben, weil die Unternehmen mit dem höchsten Frauenanteil in den obersten Etagen die besten wirtschaftlichen Ergebnisse bringen.
Auch in der Schweizer Politik stößt der Vorstoß von Roche überwiegend auf Zustimmung. SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer ist geradezu begeistert.
Ich finde das super. Da könnte der Bundesrat gleich nachziehen. Es ist ja auch bekannt, dass gemischte Gremien, in denen Männer und Frauen vertreten sind, viel besser arbeiten. Und die Roche macht sich damit das Potenzial der Frauen zunutze.
Und auch CVP-Präsident Christoph Darbele hält die Frauenquote für eine sehr gute Idee.
Ich gratuliere Roche, weil ich glaube, dass die Frauen eine wichtige Rolle spielen in den Unternehmungen. Also man wäre wahrscheinlich in der Finanzkrise nicht so weit gekommen mit mehr Frauen.
Allein bei der SVP kommt der Vorschlag von Roche schlecht an. SVP-Nationalrat Luzi Stamm.
Unsere Partei hat immer gesagt, keine Quoten, ob es Frauenquoten sind oder andere, das ist nicht angemessen, sondern die Qualität muss stimmen.
Allerdings ist auch Roche der Meinung, dass die Quote, die Qualität, auf keinen Fall ausstechen sollte. Mediensprecher Alexander Klauser legt Wert auf die Feststellung, dass im Konzern
künftig Beförderungen von den Leistungen abhängen werden und nicht vom Geschlecht.
Trotzdem, viele in der Politik und auch viele Experten hoffen, dass das Beispiel Roche in der Schweizer Wirtschaft Schule machen wird und Frauen in Führungsetagen irgendwann einmal so selbstverständlich sind, dass die Quote überflüssig wird.
Heute Nachmittag wird an der Buchmesse in Leipzig nicht der Inhalt von Büchern ausgezeichnet, sondern deren Gestaltung. Und in diesem internationalen Wettbewerb die schönsten Bücher aus aller Welt hat die Schweiz sehr gut abgeschnitten. Von den insgesamt 14 Auszeichnungen gehen 4 in die Schweiz. Die Goldmedaille, eine silberne, eine aus Bronze und ein Ehrendiplom. Viel Ehre also für die Schweiz. Doch warum ist das so? Und was macht ein schönes Buch eigentlich aus? Romana Costa.
700 Gramm schwer, etwas größer als ein A4-Blatt, das Cover schwarz-weiß, aufgerautes Papier. Auf der Vorderseite eine Fotografie, sie zeigt einen Kampfjet, der zwischen den Pyramiden von Gizeh durchfliegt, sonst nichts. Erst auf der Rückseite steht in fetten, schwarzen Lettern der Titel «Walking through Baghdad with a Buster Keaton Face». Dieses Buch ist eines der schönsten Bücher der Welt. Es hat Gold geholt, gemacht hat es Georg Ruttishauser vom kleinen Zürcher Verlag Edition Fink.
Nebst der Gestaltung und den Materialien sind es vor allem auch die konzeptionellen Überlegungen, die hinter einem Buch stehen, die wichtig sind. Manchmal passt zu einer Arbeit eine schlechte Druckqualität besser als ein High-End-Zwölffarbendruck.
Das beste Papier und der teuerste Druck sind also kein Garant für ein gelungenes Buch. Wie ein Konzept dem Inhalt Gestalt verleiht, erläutert Georg Ruttishauser am Beispiel seines preisgekrönten Buchs. Es ist ein Katalog zu einer Ausstellung des Schweizer Künstlers Thomas Galler im Aargauer Kunsthaus. Der Kunstband zeigt einerseits Fotografien der Ausstellungsräume mit den Werken des Künstlers, andererseits Referenzmaterial, etwa Fotografien aus seinem Archiv. Diese beiden Ebenen grenzt Georg Ruttishauser voneinander ab, indem er unterschiedliches Papier verwendet. Die wenigen Ausstellungsbilder scheinen auf Hochglanzpapier und sind farbig. Die vielen Archivbilder und Erläuterungstexte hingegen sind schwarz-weiß gedruckt auf einem billigeren, unbearbeiteten Papier. Dieser fühlbare Kontrast gliedert den Inhalt.
Es ist so, dass man beim Blättern, dadurch, dass die Papierstärken unterschiedlich sind, dass man beim Blättern, wenn man die Seiten über die Finger laufen lässt, dass man dann immer wieder angehalten wird oder stehen bleibt, gerade eben bei diesen Farbseiten. Diese Struktur ist spürbar.
Lars Müller, selbst auch Gestalter und Verleger, gehört der Jury an, die die schönsten Schweizer Bücher ausgewählt und an den internationalen Wettbewerb geschickt hat. Sorgfältig streicht er mit seiner Hand über die Seiten und sagt:
Was mir an diesem Buch besonders gefällt, ist, dass es ein sehr selbstbewusstes Großformat ist, welches aber in der Materialität die Hand schmeichelt, sehr taktil, sehr warm anzufassen, gleichzeitig sehr leserfreundlich im Sinne, dass es als Softcover leicht zugänglich ist, aber dann auch ein intensiveres Eintauchen in den Inhalt einlädt.
Gold, Silber, Bronze und ein Ehrendiplom, 4 von insgesamt 14 Auszeichnungen für die Schweiz. Ein Zufall? Nein, nicht ganz. Die Grafik und die Gestaltung von Büchern haben hierzulande Tradition. Müller sagt, die Schweiz habe überdurchschnittlich viele gute Verlage. Und, verglichen mit dem Ausland, gebe man in der Schweiz immer noch recht viel Geld für aufwendige Buchproduktionen aus. Nicht von ungefähr wurden die vier ausgezeichneten Bücher alle von Institutionen, etwa Kunsthäusern, in Auftrag gegeben. Und Lars Müller spricht nebst einem gewissen Perfektionismus noch eine andere schweizerische Eigenart an.
Viele Bücher sind ja heute so etwas wie overdressed, sind auch verdächtig deswegen. Und ich glaube, in dem Sinn sind die Schweizer Bücher, die ausgezeichnet wurden, doch sehr schweizerisch, weil sie dieses Maß an Angemessenheit, an selbstbewusster Bescheidenheit eben aufweisen.
Sagt der Verleger Lars Müller. Informationen zu den ausgezeichneten Büchern finden Sie online auf drs.ch. Eine Schweizer Markenikone feiert ein großes Jubiläum. Die Biskuitfabrik Cambly in Trubschachen wird am Wochenende 100-jährig. Die Cambly AG hat sich von der Brezeli-Bäckerei zum Süsswaren-Marktleader entwickelt und dabei seine Eigenständigkeit behalten. Toni Koller über das Erfolgsrezept eines Emmentaler Familienunternehmens.
Am Anfang stand ein Bäcker in Trubschachen mit Namen Oskar Cambly. 1910 erweiterte er seine Bäckerei zur Brezeli-Manufaktur. Er setzte ausschließlich auf diese Emmentaler Spezialität und auf sein Qualitätsbewusstsein. Als es im Weltkrieg an gutem Mehl und frischen Eiern mangelte, griff Cambly nicht zu Ersatzstoffen, sondern unterbrach die Produktion. Erst sein Sohn jedoch, Oskar der Zweite, machte Cambly zu dem Industriebetrieb, den Oskar Cambly der Dritte heute führt.
Er ging nach England, lernte da das Handwerk der industriellen Automatisation. Dann nach seiner Schweizer Chocolatier- und Confiserie-Lehre ging er auch nach Wien, nach Budapest, nach Prag, um da die edlen Zuckergebäcke zu erlernen. Er kam zurück und verheiratete beides, die Synthese handwerklicher Kunst wie auch industrieller Fertigung.
Heute fabrizieren 420 Mitarbeitende an die 8 Millionen Biskuit täglich. Die Hälfte davon geht in den Export. Und das ursprüngliche Brezeli ist nur noch eines von vielen Produkten, die immer neu erfunden sein wollen.
Es sind zuvorderst Teams, die in aller Welt Märkte, Kunden begreifen, kulinarische Kulturen verstehen und dann kommen sie zurück und mit Patissiers kreieren wir dann immer wieder neu und dann geht's in die technologische Entwicklung und das ist auch ein kleines Geheimnis von Cambly.
Dass die Firma nämlich ihre Maschinen selber konstruiert. Ingenieure und Robotikfachleute sind die Guetzli-Bäcker von heute. Verlassen wir also Oskar Camblis Büro, dorthin, wo sich die Maschinerie um Mehl, Zucker und Schokolade dreht.
Wir sehen jetzt einen Teigling, wie er in die 40 Meter lange Backstraße hineingeht. Mit der Robotik können wir heute Verfahren genauso durchführen wie früher von Hand, ohne dass wir über mechanische Automatisation Qualitätseinbußen hinnehmen müssten. Jeden Schritt können wir nachvollziehen, wie wenn es der Konfiseur täte.
Hightech in Ehren, aber auch bei Cambly ist natürlich die Handarbeit nicht verschwunden.
Also jetzt soll ich einpacken. Ich tue 12er Karton. Zum Beispiel morgen bin ich verantwortlich für die Maschine oder ich kann auch den Robby machen oder wir werden einfach eintaugt und immer das Gleiche machen.
Angestellte wie Sie pendeln teilweise von weit her zur Arbeit nach Trubschachen. Cambly ist aber auch bedeutsam als Arbeitgeber für Nebenerwerbslandwirte und kauft seine Rohstoffe soweit möglich in der Region. Doch die Frage stellt sich, bietet die Schweiz mit ihren hohen Produktionskosten auch weiterhin Chancen für die Lebensmittelbranche? Ist erst recht das abgelegene Tal weit ab von der Autobahn als Industriestandort zu halten? Oskar Cambly der Dritte antwortet mit Überzeugung.
Hier im oberen Emmental, wo wir gewachsen sind, hier wollen wir weiter ausbauen. Die Schweiz hat eine wunderbare Fähigkeit entwickelt, Innovationskraft, Herstellung von Gütern, die sich durch hohe Qualität auszeichnen. Je mehr wir Ausbildung, unser Forschungs- und Entwicklungsstandort pflegen, umso mehr haben wir auch als Werkplatz in der Schweiz eine gute Zukunft.
Den Weg vom handwerklichen Brätzeli zum robotergesteuerten Edelgebäck hat Kambli in Trubschachen jedenfalls schon mal vorgezeichnet.
Das war ein Bericht von Toni Koller. Gleich eins. Stoff fürs Tagesgespräch sind die schweizerisch-amerikanischen Beziehungen, die in Finanz- und Steuerfragen eher kompliziert sind für beide Seiten. Unser Gast kennt beide Seiten. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Angelique Welche.
Der Nationalrat ist gegen die Klimainitiative der Umweltverbände. Er will stattdessen in der Sommersession einen Gegenvorschlag präsentieren, der auf dem revidierten CO2-Gesetz beruht. Mit der Schlussabstimmung über 12 Vorlagen ist im Bundeshaus die Frühjahrssession zu Ende gegangen. Unter anderem wurde die vierte Revision der Arbeitslosenversicherung angenommen. Die Gewerkschaften, die SP und die Grünen haben dagegen das Referendum angekündigt. Das Nahostquartett hat die israelischen Bauvorhaben in Ostjerusalem kritisiert. In Moskau beraten die Vertreter der USA, Russlands, der EU und der UNO über den Nahostkonflikt. Ihr Ziel, die Friedensgespräche wieder in Gang zu bringen. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr. In der Region Bern Stau auf der A12 Richtung Bern zwischen Niederwangen und Bern-Bümplitz wegen einer Baustelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.